Heute bei «Apropos Natur». Leben wir in einer Welt, wo uns Natur immer fremder wird, wo sie abwesend ist, nicht einmal ein Hintergrundrauschen. Brauchen wir die Natur nicht mehr so wie früher, weil wir im Überfluss leben, weil unsere extremste Naturerfahrung der Besuch in der Gemüseabteilung vom Coop ist. Und falls ja, wie könnten wir das ändern? Nina Kunz ist Autorin beim Magazin vom Tagesanzeiger und sie hat sich zu genau diesen Fragen Gedanken gemacht. Ihre Essay dazu beleuchtet das Thema von verschiedensten Seiten. Es ist eine Reise von der zubetonierten Stadt aufs Land und wieder zurück. Und jetzt ist sie hier im Studio, bei uns zu Gast zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Nina.
Hallo Philipp, danke für die Einladung.
Nina, wo fängt deine Geschichte an? Wo fängst du an, über Natur nachzudenken?
Also im Text fängt alles an einer Busstation an. Und ich schaue so Gräser neben mir an und denke, hey, ich weiss gar nicht, wie die Gräser heissen. Ich weiss aber auch nicht, wie Bäume heissen, irgendwie im Park in der Nähe von meiner Wohnung. Ich habe aber auch keine Ahnung, was für Vögel an meiner Straße leben. Und das macht mir, ich glaube, je älter ich werde, immer mehr Unbehagen. Weil eigentlich weiss ich, dass meine ganze Existenz davon abhängt, dass all die extrem ausgeklügelten Ökosysteme um mich herum funktionieren. Aber ich fühle mich nie Teil von diesen Ökosystemen. Und so fange ich an im Text. Aber ich glaube, dass es den Text überhaupt gibt, ist so das Ergebnis von einem längeren Prozess. Ich schreibe seit Jahren über Klimakrise und ich habe auch Luisa Neubauer sehr intensiv begleitet, die sehr bekannte Klimaaktivistin aus Deutschland. Und ich habe in den letzten Jahren, ich weiss nicht, wie viele Bücher über Klimakrise gelesen und mein Kopf ist voll mit Zahlen und Fakten. Aber manchmal sind so ganz einfache Fragen, wo ich gemerkt habe, ich habe keinen Zugang, wie, was ist eigentlich die Natur und was verliere ich eigentlich gerade und wie betrifft mich die Krise und eben nicht, wie betrifft die Krise den Eisbär auf der Schule, sondern was passiert auf dem Friedhof Silfeld, wo ich gerne spazieren, was passiert an meiner Straße. Und dann habe ich die Frage so lange mit mir umgedreht, bis ich dann irgendwann einen Zugang gefunden habe und mich an den Text gesetzt habe.
Die Bushaltestelle ist in der Stadt?
Ja.
Zumindest in einem Jahr, oder?
Ja.
Bist du ein Stadtkind, Nina?
Ich glaube, es gibt wenig Leute, die mehr Stadtkind sind als ich. Ich bin zumindest im Kreis 4 aufgewachsen. Vielleicht manchmal ein bisschen zu stolz drauf auch. Und tatsächlich, auch bei der Anmoderation hast du ja gesagt, dass die extremste Naturerfahrung in der Gemüseabteilung im Coop ist. Und tatsächlich habe ich eine Erinnerung, nämlich Ende 90er Jahre, als ich etwa 6 war, habe ich im Coop Lochengut meine erste Avocado gesehen. Und an das kann ich mich sehr gut erinnern, zum Beispiel.
Gut, dass halt die Leute auf dem Land gesagt haben, Avocado selten auf dem Feld.
Das stimmt. Aber auf jeden Fall bin ich sehr fest in der Stadt aufgewachsen. Und über das reflektiere ich auch im Text, dass das aber nicht geheissen hat, dass ich, kann ich 20 Jahre auf einer Betonwand gestört habe. Also es hat einen Schülergarten gehabt bei uns neben dem Schulhaus und haben Radiesli angebaut. Wir waren sehr viele Innenhöfe und ich erinnere mich, dass ich mich sehr fest für Natur interessiert habe. Und ich habe sogar einmal als Kind einen Pro-Primeli-Verein gegründet zum Schutz der Primeli, weil ich die schön gefunden habe und irgendwie das Gefühl gehabt, das ist jetzt ein ganz wichtiges Anliegen von der Gegenwart, um sie zu schützen. Und irgendwann ist das intrinsische Interesse irgendwie weggegangen. Und ich kann mir nicht genau erklären, wieso. Und ich glaube, das Aufwachsen in der Stadt erklärt mir zu einem gewissen Grund, warum es die Entfremdung von der Natur gibt. Ich glaube schon, dass ich ein besseres Verhältnis hätte zu der Natur, wenn ich irgendwie in einem Bergdorf gross geworden wäre. Aber es erklärt für mich nicht das Ausmaß von der Entfremdung.
Wie viele Mitglieder hat die Verein gehabt?
Ich glaube, also ich und vielleicht habe ich meine Mami noch überzeugen können.
Hauptsache, er hat das Primeli gerettet.
Und es hat eine Mitgliederkarte gegeben, auf jeden Fall. Es hat sehr viel Zeit investiert in das Design von dieser.
Wer dein Kolumnenbuch gelesen hat, Nina, der weiss, dass du dich oft mit deiner Grossmut so genau so Fragen unterhalten, wenn dir etwas irgendwie sticht oder wenn du merkst, dass dich etwas sehr beschäftigt. Hast du das gemacht bei der Natur nicht mehr?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Grossmami ist 87 und eben im Gegensatz zu mir nimmt sie ihre Umwelt oder die Natur überhaupt nicht als Kulisse wahr. Also es ist sehr eindrücklich zu sehen, wie sie interagiert mit ihrer Umwelt. Und ich frage sie ja immer wieder, hey, wie war das früher noch? Mhm. Und sehr eindrücklich finde ich einfach, was sie für einen Bezug hat zu der, ja, vielleicht nennen wir es mal Lebensgrundlage. Also sie hat, ist auf einem Bauernhof aufgewachsen im Thurgau und sie hat erzählt, sie hat noch keinen Kühlschrank gehabt und haben irgendwie müssen den Lauch hinter einem Haus an einer schattigen Stelle vergraben und man hat alles zu Eintöpfen irgendwie gekocht und konserviert. Und ja, und ich wollte immer wissen, so, ja, wie ist denn das gewesen, wenn man nicht einfach in den Coop gehen konnte, wie hat ein Supermarkt ausgesehen 1942. Und stimmt, dass meine Urgroßmutter Wollepulli wieder aufgemacht hat und die Wolle gestreckt hat und neu zusammengelismet hat, wenn sie zu klein geworden sind.
Und stimmt.
Es stimmt. Und es ist einfach so ein sorgfältiger Umgang mit Ressourcen und sich auch heute auch noch nichts wegrühren. Eben, während ich in so einem krassen Überfluss aufgewachsen bin, nur ein paar Jahrzehnte später, und mich nie haben fragen, woher kommt das Rüebli, woher kommt die Milch, woher kommen meine Avocados. Und ich glaube, das hat schon, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt von dieser Entfremdung, und ich finde ihren Blick da sehr inspirierend.
Das heisst, die eigene Nation gelangt, um das Wissen wie verlieren?
Ja, anscheinend.
Und deine Mama ist keinen Vorwurf gemacht, in dem Fall.
Sie ist lustigerweise auch Gärtnerin jetzt, aber es ist so sehr spät in ihrem Leben, hat sie so einen Natural Turn gemacht.
Kannst du mir noch ein paar ganz konkrete Sachen sagen, die du nach dem Besuch bei deiner Grossmutter mitgenommen hast?
Also wir sind zusammen in ihrem Garten unterwegs gewesen. Und für mich ist der Garten halt schön, aber ich denke, ich kann ansitzen mit einem Buch. Und wenn man mit ihr durch den Garten geht, ist es fast wie so eine Telenovela. Und sie erklärt ganz viele Sachen. Und eben so die eine Palme hat Eisenmangel und eben die eine, die Vergissmeinnicht, sind vermehrungswütig. Und dann da hat es intakte Saftbahnen und da nicht intakte Saftbahnen. Das muss man abschneiden und deren geht es so. Und sie entdeckt wirklich einfach unter jedem Blatt eine Geschichte. Und für sie ist einfach das organische Leben genau gleich spannend, wie für mich menschliches Leben ist oder was auf dem Handy passiert. Und ja, und das ist einfach etwas, was man mega mitnimmt, dass es einfach plötzlich extrem spannend und lebendig wird, wenn sie all die Geschichten erzählt.
Das ist ein sehr emotionaler Zugang. Es gibt auch auf der anderen Seite eine sehr rationale Betrachtungsweise von Natur. Und ich würde es gerne theoretisch werden, dass wir Natur als Konzept begriffen, ist ja etwas relativ Modernes, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe für den Text auch sehr viel Sekundärliteratur gelesen und es ist natürlich sehr schwierig, um irgendwie 5000 Leseseiten so knapp zusammenfassen. Aber was ich glaube, kann sagen, ist, vor ein paar hundert Jahren wäre niemandem in Europa in den Sinn gekommen, dass man irgendwie in die Natur rausfahren kann. Weil es einfach alles zusammengedenkt worden ist. Oder ein Fachbegriff für das ist, dass es ein organisches Natur- und Weltbild gegeben hat, wo man über all die Sachen zusammengedenkt hat. Die Menschen sind sehr nah gelebt am Wetter und sind sehr natürlich auch angewiesen gewesen auf Landwirtschaft und so weiter. Und man hat auch nicht gewusst, wie all das funktioniert, was ein Blitz ist und so weiter. Und dann, laut der Historikerin Carolyn Merchant zum Beispiel, hat dann sich mit der Geburt der modernen Wissenschaft etwas verändert. Man hat der Natur all ihre Geheimnisse entlockt und man hat angefangen, alles zu benennen. Und das hat auch viele Vorteile gebracht und man hat vieles können dann nutzen für die Menschen. Aber es hat auch dazu geführt, dass sich etwas, wie sie nennt, ein mechanisches Weltbild durchgesetzt hat, wo man eben auch die natürliche Welt wie so als Ansammlung von ganz vielen Einzelteilen wie bei einer Maschine versteht, wo man kann kontrollieren. Und was sie auch argumentiert, ist, dass das mechanische Weltbild, also etwas wie die ideelle Voraussetzung war dafür, dass man die Welt nachher hat so anfangen auszubieten, also die organische Welt. Weil wenn man die Welt der Menschen und die Welt der Natur zusammendenken als Einheit, wäre ja irgendwie das Umgraben von ganzen Landteilen und Suchen nach Gold und anderen Edelmetallen eine Art von Selbstverletzung. Genau, und das ist so der ein Teil von dem Dualismus von Mensch und Natur, der in den letzten Jahrhunderten entstanden ist. Und ich überlege im Essay auch, ob ja, einfach ich in einer Denktradition sozialisiert worden bin, wo mir eher beigebracht wurde, ist, dass die natürliche Welt so etwas ist wie eine Ware oder eine Ressource und nicht etwas, was so intrinsisch verwoben ist mit meinem Sein.
Der ein Teil von diesem dualistischen Weltbild ist die Vorstellung, dass man die Natur gebrauchen kann, was man will, wie man sie will brauchen. Auf der anderen Seite ist das wie auch die Voraussetzung dafür, dass es Leute gibt, die sich für die Natur einsetzen oder? Und sie schützen wollen.
Nein, ich glaube einfach, wir haben jetzt so eine paradoxe Situation, wo der Mensch über so viel Zeit oder über, wenn man die Weltgeschichte anschaut, auf gar nicht viel Zeit, auf so eine negative Art in die natürliche Welt eingegriffen hat, dass man jetzt wieder muss auf eine bessere Art eingreifen muss, um ein paar Sachen vielleicht aufhalten oder rückgängig machen. Und ich glaube, das ist auch richtig, aber für mich schon ein gewisses Paradox.
Kannst du es damit konkreter machen?
Also eben, dass man zum Beispiel so viel CO2 in der Atmosphäre gepumpt hat, dass jetzt, wenn das irgendwann klappt, so CO2-Absorbierung, egal wie man das dann macht, sinnvoll sein kann, wenn das irgendwann auch so auf Large Scale funktioniert. Oder man hat zum Beispiel in der Schweiz extrem viel Flüsse begradigt und man merkt, das ist ökologisch und biodiversitätstechnisch und hochwasserschutztechnisch ein kompletter Unsinn. Und jetzt muss man wieder die Flüsse quasi so renaturieren, aber der Spielraum ist natürlich sehr beschränkt. Und ich glaube, so Eingriffe sind sinnvoll, aber ich glaube, dass die Idee, dass der Mensch und die Natur so getrennt sein können, vielleicht schon ein Teil ist vom Problem auch.
Mhm. Was du dir sehr, sehr schön beschreibst, ist ja nicht nur so die dualistisch-mechanistische Betrachtungsweise von der Natur, sondern dass man, wenn man je länger sich über die Natur Gedanken macht und in der Natur ist, dass man auch, wenn man Glück hat, zu einem Gefühl von der Erhabenheit kommen kann.
Ja, und ich glaube, das ist etwas, was auch viele Leute kennen, oder hoffe ich zumindest. Also bei mir ist es so, ich bin manchmal schon am Zürichsee unterwegs und dann finde ich es plötzlich völlig wahnsinnig und absurd und grossartig, dass es das Seebecken ja nur gibt, weil sich irgendwie vor 20'000 Jahren der Lind-Rhein-Gletscher zurückgezogen hat. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich begreife, dass es eine Zeitrechnung gibt, die die Natur betrifft, die überhaupt nicht für mein Menschenhirn gemacht ist. Und dann fühle ich mich so ganz klein und ganz gross und ganz geborgen und ganz aufgeschüttelt, alles gleichzeitig. Und ich glaube einfach, dass etwas, was ich mir wünsche, ist, dass ich mehr staune über Natur und darüber, dass alles das funktioniert. Und ich glaube, das wird in dem mechanistischen Weltbild oder einem kapitalistischen System, wenn man so sagen will, immer unsichtbar gemacht. Und man geht einfach davon aus, dass das irgendwie alles funktioniert, dass die Photosynthese funktioniert. Und das ist so ein Grundrauschen, wie du gesagt hast, oder irgendwo. Und das, ich glaube, das ist ein Teil von dieser Krise, dass ich glaube, dass das mehr Sichtbarkeit bräuchte, dass es eben überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass irgendwie der Regenwurm alles macht, was der Regenwurm so macht und das Bild irgendwie den Stein zersetzen. Und also es ist alles einfach grossartig und ich würde einfach mehr staunen und irgendwie, ich würde mir wünschen, dass die organische Reproduktion mehr Sichtbarkeit und mehr Wert hätte. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt im Essay, der mir sehr wichtig ist.
Du hast ja mit vielen Leuten über das Thema geredet. Hast du das Gefühl, dass deine Grundthese, dass wir uns entfernen von der Natur, dass die stimmt?
Ich finde es immer mega schwierig, so verallgemeinernde Aussagen zu treffen. Und ich habe auch lange das Gefühl gehabt, ich schreibe wirklich den kryptischsten Text auf der Welt und ich finde überhaupt kein Wort für das. Und es kann sehr gut sein, dass ich einfach sehr komisch bin. Und ich bin dann sehr überrascht gewesen, als ich dann eben probiert habe, das Gefühl, das Unbehagen, die Entfremdung, das vor einem Baum stehen und denken, hey, wer bist du? Weil ich das wie so erzählt habe, zumindest meine Freundinnen und Freunde, haben alle so gefunden, ah ja, doch, das kenne ich auch. Und ich war einfach auch erstaunt gewesen, dass ich war mit einer Agrarwissenschaftlerin unterwegs gewesen, mit einem Bioprofessor, dass die meine These auch sehr plausibel gefunden haben, auch wenn die viel, viel mehr Wissen haben als ich. Und die haben mir auch wie so Inputs gegeben, ja, wie das erklären kann, dass es die Entfremdung gibt. Und sehr spannend habe ich gefunden, dass der Professor Florian Altermatt von der Uni Zürich zum Beispiel auch gesagt hat, dass man tatsächlich Städte lang mit der Idee gebaut hat, dass es möglich ist, die Welt der Menschen und die Welt der Natur zu trennen. Also man hat alles Mögliche zubetoniert, man hat Gewässer unterirdisch verleiht. Und das merkt man zum Beispiel jetzt. Es ist ein riesiges Problem, weil die Städte erhitzen sich überproportional in diesen Klimakrisen aufgeheizten Sommer. Und ja, das ist quasi ein Folgeproblem von dieser Entfremdung, die ich probiere zu beschreiben.
Auch der Ausflug mit der Agrarwissenschaftlerin, die du vorhin erwähnt hast, glaube ich, sehr eindrücklich gewesen, oder?
Ja, und was ich dort erlebt habe, ist wieder etwas Ähnliches wie bei meiner Großmutter. Also der Telenovela-Moment, dass einfach für mich ein Feld zuerst einfach eine Ansammlung von grünen Sachen ist. Aber wenn mir Cecilia, so heisst sie, eben erzählt, dass jetzt der Spargel noch ganz mild schmeckt, weil jetzt der Zucker noch vor allem aus den Wurzeln kommt und nicht aus der Photosynthese, ist es einfach plötzlich extrem spannend. Und sie hat mir auch immer wieder so Blumen zum Essen gegeben. Das ist nicht mal im Text, aber ich habe eine Blume gegessen, die Boric heisst. Und die schmeckt nach Gin Tonic.
Okay. Du hast dich sehr bemüht, um diese Art von Naturerfahrung zu bekommen. Du hast einen Termin abgemacht, du warst bei deiner Grossmutter gewesen. Dass man sich so fest muss bemühen für so ein Naturerlebnis, sagt das auch etwas über unsere moderne Welt aus, was es einfach auch recht schwierig macht, Natur so zu erfahren?
Ich glaube schon. Also eine der Haupterkenntnisse bei diesen Ausflügen war, dass das, was ich unter Natur verstehe, also eben so einen Park zum Beispiel in der Stadt, sogenannte undynamische Natur ist. Das ist ein Wort, das ich von dem Professor gelernt habe, mit einem wenig grossen Biodiversitätswert. Also viel von der Natur, die ich erlebt habe in meinem Leben, ist auf die Nutzung von Menschen ausgerichtet gewesen. Also zum drauf picknicken, zum Fußballspielen. Und der Professor hat gefunden, das ist alles schön und gut, aber es ist einfach auch nicht so spannend, zum Beispiel. Und wir sind in der Nähe von Stettbach an eine renaturierte Flussstelle gegangen. Und dort hat plötzlich so viel gelebt. Also es hat so eine unterschiedliche Uferbeschaffenheit gehabt, überall. Das Fließtempo vom Fluss war durch so eine Kurve immer anders gewesen. Und ich habe einfach so Lust bekommen, um dort runterzusteigen und irgendwie unter den Stein zu schauen. Und das heisst eben, ich glaube, so dass, wie wir Städte gebaut haben, ist auch ein Problem von der modernen Macht, dass die Natur einfach weniger interessant wirkt, die man sieht. Und sonst würde ich sagen, ich habe einfach im Text ein paar Ideen und Inputs, wie das mit der Gegenwart könnte zusammenhängen. Also eben wie Lebensgrundlagen produziert werden, wo sie produziert werden. Weil ich sehe ja eben nicht, wo die Avocados abgebaut werden. Ich sehe die dann einfach schön im Regal, parat für mich. Ich glaube, es gibt viele Faktoren. Und ein sehr wichtiger, glaube ich, ist schon auch die Aufmerksamkeit.
Ist nicht genau das auch ein grosses Problem, wenn man sich überlegt, wie schnell man nervös wird, wenn man nicht aufs Natter schauen kann?
Ja, ich glaube, das ist ein riesiges Problem, wo ich mich selber immer wieder dabei ertappe. Alles, was auf meinem Handy passiert, flirrt und ist bunt und es hat Büsis. Und dann, wenn ich über das Blatt anschaue, denke ich, es passiert gar nichts. Und durch die Überstimulation von Informationen und von Eindrücken auf dem Bildschirm, das macht schon, dass ich so das Haptische schon langsam so weniger interessant finde. Und ich glaube, ich muss gerade wegen dem immer mehr üben, mich einfach auf so eine Langsamkeit einlassen. Und im Text, also mein grosser Vorbild nach dem Text ist der Georges Perec, das ist ein französischer Schriftsteller, der für ein Essay aus dem Jahr 1973 immer wieder auf den gleichen Platz in Paris gesessen ist und dort einfach aufgeschrieben hat, was er sieht. Also ein Postauto, ein Mann mit einem A auf dem Pulli, ein Kind mit einem Hund, und er hat will so ein Unbekannte im scheinbar Bekannten gesehen und dem ja, so eine Sichtbarkeit und eine Werthaftigkeit geben. Und ich denke immer wieder, ich müsste jetzt schon sperrigmässig an die Natur angehen und mich einfach vor einem Baum anstellen und mich auf das einlassen. Und dann glaube ich, dass ich schnell nicht nur über einen Baum sehe, sondern eben einen Schneck oder ein Blatt, das etwas macht.
Und hast du das schon gemacht?
Ich mache es immer wieder. Und es gibt immer einfach so einen Moment, wo ich aushalten muss. Und ich lasse immer das Handy daheim, wenn ich das mache.
Hat sich denn deine Naturerfahrung von Anfang, als du dich mit diesem Thema beschäftigt hast, bis jetzt vom Erscheinen von diesem Text verändert?
Ich glaube, das wäre viel, viel, viel zu viel behauptet. Also das wäre eine viel zu grosse Behauptung. Ich bin sehr froh, dass ich so ein paar Anhaltspunkte können sammeln konnte, warum die Entfremdung so ist. Also ich glaube, ich verstehe mehr, woher meine Entfremdung könnte kommen, als dass ich jetzt einen klaren Plan hätte, was ich dagegen könnte unternehmen. Und ich glaube, ein grosser Fehler vom Text ist auch, dass ich jetzt wieder einen Text geschrieben habe, wo es um Menschen geht. Obwohl ich wirklich das Gefühl habe, dass es mehr Geschichten braucht, wo die Menschen auch in den Hintergrund rücken und die Natur eben darf leben und darf vielleicht mehr Agency haben, wie man auf Englisch sagt. Und das ist auch so ein Grundtenor in der Literatur, den ich gelesen habe, dass es unbedingt neue Geschichten braucht über die Mensch-Natur-Beziehung. Was ich aber auf jeden Fall wirklich mitgenommen habe und was ich sehr eindrücklich gefunden habe, ist, dass in den Wochen und Monaten, in denen ich mich mit dem Text beschäftigt habe, sich meine Aufmerksamkeit schon verschoben hat. Es ist wie wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, ob man Kind will, und dann sieht man plötzlich überall schwangere Menschen. Ich habe so etwas Ähnliches erlebt und plötzlich mehr Gräser gesehen und gedacht, hey, bist du schon immer da gewesen? Aber ich glaube, weil mein Hirn einfach am Nachdenken war über organisches Leben und dann das mehr gesehen hat. Und das hat mir einfach gezeigt, dass Aufmerksamkeit einerseits mega viel prägt, wie man die Welt wahrnimmt, aber Aufmerksamkeit auch nicht fix ist, sondern dass es die Möglichkeit gibt, dass sich der Blick weitet. Und das für mich ist schon mal sehr hoffnungsvoll, weil auch so ein sehr wichtiger Satz in der Recherche ist von der Künstlerin Jenny O'Dell gewesen, dass Aufmerksamkeit also etwas ist wie der Keim von Verantwortung. Und ja, und das habe ich schon ein bisschen besser begriffen, sodass wirklich auch das Leben um mich herum betroffen ist von dieser Krise und dass tatsächlich auf dem Friedhof Seelfeld, in der Nähe, wo ich wohne, Bäume schon gefällt worden sind wegen diesen Borkenkäfern, die jetzt durch die klimatischen Bedingungen sehr profitieren. Und ich glaube, es ist wirklich einfach der erste winzige Schritt von einem Weg, wo ich hoffe, kann ich weitergehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie die grosse Erleuchtung. Und im Text sage ich auch nicht, auch mit diesen 10 Schritten findet man zurück zu der Natur oder so.
Du hast so eine gemischte Herangehensweise gehabt, emotional, physisch, aber auch theoretisch. Wenn sich jetzt jemand für das Thema noch weiter interessiert, was sind die 2 besten Bücher, die man sollte lesen?
Also es hat auch am Ende vom Text eine Literaturliste, wo ich meine heissen Tipps schon aufgeschrieben habe. Aber ein Buch, das wirklich meinen Blick verändert hat auf das Thema, ist von Amitav Ghosh, das heisst «Der Fluch der Muskatnuss», wo es vor allem darum gegangen ist, wie der Kolonialismus auch, also wie all die Probleme, die ich beschreibe, sich auch im Kolonialismus sich schon niedergeschlagen haben. Und er erzählt das anhand von der Geschichte von der Muskatnuss, was extrem spannend ist. Und das zweite Buch, das ich finde, sollte man unbedingt lesen, ist «Nichts tun» von der Jenny O'Dell, was eben genau darum geht, wie schwierig das Nichtmachen ist, aber was alles für wunderbare Sachen können passieren, was man plötzlich alles kann sehen, wenn man sich versucht, aus dieser extrem schnellen Aufmerksamkeitsökonomie von der Gegenwart einmal rauszunehmen.
Angefangen hat deine Geschichte an einer Bushaltestelle mitten in Zürich. Hast du dir mal überlegt, vielleicht muss ich gleich aufs Land?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es hat fest damit zu tun. Also ich finde das Land wunderschön. Ich habe einfach Freundinnen in dieser Stadt, die ich kenne, seit ich 4 bin. Und es ist tatsächlich so, dass ich es schon sehr schätze, dass es so 7 Buchhandlungen hat in Spazierdistanz von mir daheim.
Und wenn man will, ein Avocado aus dem Korb.
Stimmt.
Danke, Nina.
Danke dir.
Der Text von Nina Kunz erscheint das Wochenende im Magazin. Wir können euch verlinken im Episodenbeschrieb und euch allen sehr ans Herz legen. Das war es mit dieser Woche von «Apropos». Diese Folge hat Noah Fendt produziert. Moderiert wird «Apropos» von Mirja Gabatuder und von mir, Philipp Loser. Unsere anderen Produzentinnen und Produzenten sind Sara Spreiter, Laura Bachmann und Tobi Holzer. Jetzt ist Wochenende, es ist warm und heiß. Viel Spass euch draußen. Und wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen.